ein herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich.
Der Zirkus war da. Ich hatte dadurch immer eine Sonderstellung, zum Beispiel in der Schule. Ich war dadurch eben anders. Es ist also nicht schlimm, anders zu sein? Fragte Henry. Nein, Henry, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Es ist etwas Besonderes.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Abstarten-Familie. Es ist wieder Abstartenzeit und ich freue mich, euch heute eine wundervolle Frau vorzustellen. Heute bei mir zu Gast ist Marie Wollertz. Sie ist Autorin, sie hat einen eigenen Verlag gegründet und all das erzählt sie uns heute im Podcast Abstarten. Denn ihre Bücher sind nicht nur sagenumwogen und fantasievoll, nein, die gibt es auch auf Platt. Und auf Englisch und auf Deutsch. Also freut euch auf eine tolle Podcast-Folge mit der lieben Marie.
Ja, ich bin Marie und ich stamme ursprünglich aus Sachsen. Bin 2014 nach Dithmarschen gezogen an die Nordsee und ich schreibe seit ich schreiben kann. Es hat alles mit Tagebuchschreiben angefangen und mit 20 hatte ich einen Nebenjob bei einem Jugendmagazin in Dresden, habe da eine eigene Kolumne gehabt, eine eigene Kurzgeschichtenserie, damit fing alles an. Meine ersten Veröffentlichungen waren eben so 2000, 2001 rum. Und ja, dann kam Corona-Pandemie und irgendwann hatte ich gesagt, ich muss es jetzt mal wagen und mich an ein Buchprojekt wagen. Man schiebt es immer sehr weit raus. Immer mit dem Satz, wenn man mal Zeit hat. Und irgendwann war aber der Zeitpunkt erreicht, wo ich dachte, jetzt oder nie. Wenn du das jetzt nicht angehst, machst du das nie in deinem Leben. Und so ist die erste Buchreihe entstanden, das Zeitreisehaus. Ich habe schon immer Geschichten im Kopf gehabt und spinne mir auch die verrücktesten Geschichten im Kopf zusammen. Und die langen Corona-Spaziergänge waren ja wirklich lang, alle können sich dran erinnern. Hatte ich meinen Sohn gefragt, was möchtest du gern für eine nächste Geschichte lesen? Was würde dich denn interessieren? Und er sagte ganz spontan, ich würde gern eine Geschichte haben mit einem Haus, was rumreisen kann. Und ich dachte so, das wird jetzt ein bisschen tricky. Hat er erst so gedacht, so ein Hexe-Papa-Jaga-Haus, was Beine hat, was irgendwie in der Gegend rumspringt, wird irgendwie schwierig, das zu erzählen. Und wir haben dann weiter gesprochen und weiter gesponnen und haben dann gedacht, wie wäre es denn, wenn es ein Haus gäbe, was in der Zeit herumreisen kann. Dass man eben nicht von Ort zu Ort reist, sondern im Ort bleibt, bloß die Zeit wechselt. Und wir sind eine Runde um den Block gegangen und die Idee vom Zeitreisehaus stand dann eigentlich schon.
Und das Zeitreisehaus, hast du gerade gesagt, ist eine Buchbandreihe. Du hast ja die einzelnen Stücke auch mitgebracht. Ich zähle sage und schreibe 4 an der Zahl. Und vielleicht kannst du uns einen kleinen Vorgeschmack geben, in welchen Zeiten das Zeitreisehaus denn so gestanden hat.
Also das Zeitreisehaus, erstmal vom Ort her, steht in Weimar, weil man mit der Stadt Weimar sehr viel Geschichte erzählen kann. Weimar hat viel zu erzählen, so vom geschichtlichen Abriss. Und der erste Band vom Zeitreisehaus spielt im Jahr 1965 in der ehemaligen DDR. Und ich habe damit so ein bisschen meine Kindheitsgeschichte aufgearbeitet. Ich bin in der DDR groß geworden und habe da viel aus meiner Kindheit mit reingepackt. Und das ist immer der Ansatz bei mir gewesen, wie fühlt es sich für ein 12-, 13-jähriges Kind oder wie würde sich diese Zeit für ein 12-, 13-jähriges Kind anfühlen? Keine Handys, keine Tablets, rein von Technik, gar nichts. Alles verfallen. Also so ganzen Lebensstandard völlig anders. Wie wäre das für einen 13-Jährigen jetzt? Das war so dieser Ansatz. Und eben auch damit Geschichte zu erzählen. Ja, und der zweite Band spielt im Kaiserreich 1905. Der greift so ein bisschen die Frauen, also die Rechte der Frauen auf, dass man eben 1905 zum Beispiel kein Wahlrecht hatte, dass man einfach dazu da war, verheiratet zu werden und das wirklich auch schon in jungen Jahren. Was macht das mit einem jungen Mädchen, wenn es mit 11 Jahren schon ein Korsett tragen muss? Wie fühlt sich das an? Es geht eher so in diese Richtung. Ja, und der dritte Band, der wird so ein bisschen härter, der geht ins Jahr 1943. Der erzählt die Geschichte des Widerstandes in Weimar. Sehr spannend geschrieben und ist, glaube ich, mit eines der besten Bände des Zeitreisehauses. Ich glaube, mir ist das gut gelungen, diese ganze NS-Geschichte ja auf eine kindgerechte Weise zu erzählen, dass sie nicht ganz so brutal rüberkommt, aber doch man merkt, wie gefährlich das war. Und der vierte Band geht ins Jahr 1612, ins Ende Spätmittelalter, Beginn frühe Neuzeit und behandelt einen Physiker, Johannes Kepler. Ich habe einfach mal unterstellt, dass er in Weimar gewesen ist. Das war er nicht, aber er könnte, es hätte sein können. Und das Besondere an dem vierten Band ist, dass er in zwei Teile aufgeteilt ist. Einmal im Jahr 1612 und dann einmal in die Zukunft, nämlich 40 Jahre später zu jetzt.
Also ich würde mich mega freuen, wenn du vielleicht aus einem deiner Bücher auch einen kleinen Part lesen magst. Das sind ja schon so Themen, also auch NS-Zeit, Frauenwahlrecht, wo man sagt, boah, krass, das ist jetzt, du sagst selber, kindgerecht geschrieben. Würdest du sagen, dass du schon eine, ist das Jugendbuchautorin? Ist das auch noch was für Kinder? Weil man hat das Gefühl, die Kinder heutzutage sind mental sehr weit voraus. Oder sagst du, das ist eigentlich eher so eine Schullektürbuch, das, wo man das vielleicht ganz toll in der Schule lesen könnte, weil es eben so auch Geschichtsthemen mit beinhaltet?
Ja, das trifft es eigentlich. Also ich finde, das Zeitreisehaus, das gehört in die Schulen. Ich gebe auch Lesungen in den Schulen, war auch schon in Schulen unterwegs. Aber es könnte meiner Meinung nach eben noch viel mehr sein, weil man eben mit dem Zeitreisehaus Geschichte nochmal anders erzählt. Also Kinder können sich mehr mit Büchern in Zeiten reinversetzen, als wenn man denen jetzt einfach geschichtlichen Abriss ganz trocken erzählt und wenn die mit Zahlen und Daten oder wenn die Zahlen und Daten um die Ohren gehauen bekommen. Und ich habe von den Kids tatsächlich sehr viel positives Feedback bekommen. Also die finden das auch spannend. Manch einer Erwachsene denkt immer, das ist zu harter Tobak. Und ich finde, das ist es aber ab 11 Jahren nicht, sondern wir sollten eigentlich zeitig damit anfangen, über Geschichte aufzuklären. Ich denke mal, so ab 15 ist es eigentlich schon zu spät, weil ab dem Zeitpunkt ist es eher, dass sich dann keiner mehr dafür interessiert und dass alle sagen, ach, bleib mal nur weg, schon zu viel gehört, sondern dass das viel eher ansetzen müsste. Auch aufzuklären, gerade auch Unterschied Diktatur, Demokratie. Das ist so wichtig, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Und das kann man eigentlich nicht früh genug beginnen. Und ich habe mit meinem Sohn zu Hause ja den tollen Testleser, dem ich das ja auch vorgelesen habe, als ich es geschrieben habe. Und das war für mich immer auch so ein Test, wie kommt es bei Kindern an? Wenn ich da jetzt festgestellt hätte, das ist nicht greifbar und das kommt nicht so richtig rüber, dann hätte ich es nicht, oder hätte ich es nochmal umformuliert oder anders geschrieben.
Wenn ich fragen darf, Marie, wie alt ist dein Sohn und ist er eigentlich Co-Autor?
Ein paar Ideen stammen von ihm, ja. Er ist 12 und als das Zeitreisehaus aber entstanden ist, das ist ja jetzt schon 3-4 Jahre her, war er ja noch jünger. Also ja, also ein paar Ideen habe ich von ihm mit aufgegriffen.
Und eigentlich bist du mit deinem Zeitreisehaus eigentlich ja genau passend, weil gerade ist Geschichte eigentlich so präsent. Uns holt immer wieder Vergangenes ein, werden immer wieder thematisiert in den Nachrichten und teilweise sind die Bilder, die die Kinder auch sehen, geprägt davon, Überforderung mit einzuspielen. Und gerade, was du jetzt sagst, Geschlechterkampf, was wir gerade erleben mit Gendern, mit Transsein, das sind natürlich alles nochmal anders gewichtete Themen, aber irgendwann mal hat es ja alles begonnen, dass eben die Frau auch in dieser Position gewesen ist, nicht vollwertig zu sein, und somit sind deine Bücher total spannend. Bevor wir anfangen, einen Ausschnitt aus diesen wundervollen Büchern zu lesen, du hast auch noch zwei weitere Bücher geschrieben, nämlich einmal Nordseeflüstern und Bergflüstern ist gerade frisch neu, also quasi gerade konnten wir noch nicht in Händen halten, weil es so neu ist. Ihr könnt das auf einer großen Plattform zu Weihnachten für euch sichern und bestellen und wird euch nach Hause geliefert. Aber erzähl mal, was ist denn das Nordseeflüstern und das Bergflüstern?
Ja, das ist vom Prinzip die zweite Buchserie, an der ich schreibe und arbeite. Das wären auch wieder vier Bücher. Wie gesagt, zwei sind jetzt schon erschienen. Und das ist nochmal eine ganz andere Thematik als das Zeitreisehaus. Ich wollte einfach mich nochmal ganz anders ausprobieren im Schreiben. Das ist in einem Tagebuchstil geschrieben. Und vom Prinzip her geht es ganz viel in Nordseeflüstern und Bergflüstern um Empathie, um Verbundenheit zwischen den Menschen. Und es ist eben so ein Hauch Fantasy mit drin. Ich unterstelle eben in den Büchern einfach mal, dass es Verbundenheit gibt und dass es so weit geht, dass man auch Gedanken lesen kann. Und unterteile es halt auch, dass es Feinfühler gibt. Feinfühligkeit steht hier halt für die Hochsensibilität. Und eben Negativdenker, die sich in einer Negativschleife befinden und durch negative Gedanken immer mehr negativ werden. Wir kennen das ja selbst. Jeder kennt irgendjemanden, der den ganzen Tag meckert und immer alles doof findet und greift damit so die Thematik auf, was passiert denn, wenn man die ganze Zeit in dieser Negativspirale sich befindet. Und diese Thematik war mir eben in der heutigen Gesellschaft auch sehr wichtig, weil wir gerade wirklich abdriften in eine Zeit, wo vieles negativ behaftet ist und wo es schwer ist, noch positiv gestärkt durch diese Welt zu gehen. Und wie wichtig das aber ist und wie wichtig es auch ist, sich mit anderen verbunden zu fühlen, Empathie zu fühlen, damit man eben nicht wütend aufeinander losgeht und auch viel bei seinem Gegenüber ist und nicht nur bei sich selbst.
Ich sage, es ist so das Zeitalter des Kategorisierens. Wir werden durch die Social-Media-Kanäle und durch sämtliche andere Menschen oder auch Situationen dazu angehalten, immer wieder Sachen zu bewerten, zu mustern. Daumen hoch, kein Daumen hoch, Dislike oder Like. Und da hören wir quasi plötzlich nicht bei irgendwelchen Stories auf, sondern wir machen mit Menschen weiter. Und ich glaube, das ist ein wundervoller Raum, den du mit deinen Büchern ermöglichst, wieder darauf zu schauen, was uns eigentlich ausmacht und eben vielleicht den Raum zu halten, dass auch zwei Meinungen nebeneinander stehen dürfen, ohne den Menschen an sich auszugrenzen oder einfach den Raum zu bieten, darüber zu sprechen, was die Diversität ausmacht. Zwei Buchreihen, zwei Bücher fehlen noch. Sind dir schon im Kopf, sind dir schon die Ideen schon da oder musst du noch einmal spazieren gehen?
Tatsächlich habe ich das erste Kapitel zum dritten Band schon angefangen. Das wird Waldflüstern heißen und mir war es irgendwie wichtig, so diese starken Naturelemente reinzuholen. Einmal Nordsee, einmal die Berge. Bergflüstern spielt eben wirklich auch in dieser Almgegend. Waldflüstern wird im Teutoburger Wald spielen und in einer Vogelwarte. Und ich habe mich da inspirieren lassen, tatsächlich vom Teutoburger Wald. Ich habe da Urlaub gemacht und da gibt es wirklich eine Vogelwarte. Also wer da mal im Genuss kommt, da hinzukommen, der sollte das bitte schön machen. Weil die bieten sehr schöne Flugshows mit den Greifvögeln an. Und das hat mich sehr inspiriert. Und mein Hauptprotagonist, Arvin, wächst auf dieser Vogelwarte auf und hat ein besonderes Verhältnis zu diesen Greifvögeln und kann mit den Greifvögeln halt in Gedanken sprechen.
Ich sehe unzählige Stunden, wie man über die Wälder kreist des Teutoburger Walds und sich in Gedanken wirklich frei machen kann. Mal wieder etwas, was ganz anders ist. Jetzt bin ich doch sehr gespannt, wie du, Marie, darauf gekommen bist, nicht nur Bücher zu schreiben. Was hast du ja gesagt? Du hast Kolumnen geschrieben und irgendwann war der Moment gekommen, zu springen und Buchautorin zu werden. Aber wie bist du auch Verlegerin geworden?
Das ist eigentlich ein ganz witziger Zufall gewesen, auch wieder Corona-Pandemie. Ich hatte mich dazu entschlossen, jetzt fange ich wieder an zu schreiben, Geschichten zu schreiben und hatte schon mal angefangen, einen Instagram-Account aufzubauen und mich da zu vernetzen. Und mich hatte eine kleine Hörspielproduktion angesprochen. Wolfsohr-Hörspiele, genau. Wolfsohr-Hörspiele hatten mich angeschrieben, ob wir nicht eine Kooperation zusammen machen möchten. Ich schicke ihnen einen Auszug von einer Geschichte zu. Sie sprechen mir das ein und wir machen zusammen einen Instagram-Post. So, ja, machen wir. Beste Werbung, die man machen kann. Hab ihnen eine Geschichte geschickt, die ich schon lange in der Schublade hatte. Das ist der kleine Pirat in der Seifenblase gewesen. Und den hatte aber die Geschichte so gut gefallen, dass sie mir die ganz eingesprochen hatten, nicht bloß einen Auszug. Und hatten sie mir geschickt und hatten eben gesagt, hier, wir malen dir sogar das Cover dazu und du kannst mit dieser Geschichte dann sozusagen machen, was du möchtest. Entweder nur auf Social Media veröffentlichen oder ganz veröffentlichen. Ja, und dann stand ich da mit einer Hörbuchgeschichte von mir. Das war ein völlig absurdes Gefühl erstmal und habe so gedacht, das ist für Social Media zu schade. Das musst du irgendwie wirklich rausbringen und hatte mich dann informiert, wie man das machen kann, wie bringt man überhaupt selber eine Hörbuchgeschichte raus und bin dann schnell auf die Plattform Fiverr, ich kann das immer schlecht aussprechen, gestoßen, die eigentlich ja für Musiklabels da sind. Wenn man sein eigenes Label gründen möchte als Musiker, kann man da hat man da eine große Plattform, um Musik zu veröffentlichen. Die veröffentlichen aber auch Hörbücher und Bücher, E-Books. Ja, und dann hatte ich mich da angemeldet, hatte mich informiert und hatte dann festgestellt, man kann eben ein eigenes Label gründen. Ja, dann hatte ich überlegt, wie könnte ich das nennen? Alle Geschichten haben irgendwie etwas mit Reise zu tun bei mir und mit viel Fantasie. Und so ist dann der Verlagsname Fantasiereise entstanden. Und so habe ich die erste Geschichte 2001 unter dem Verlag Fantasiereise veröffentlicht. Ja, und dann kam das Zeitreisehaus und ich hatte schon sehr mit mir gehadert, was mache ich? Verlege ich es selbst? Gehe ich nochmal an große Verlage ran? Hatte dann Literaturagenturen angeschrieben, da kam aber ganz schnell auch die Antwort zurück. Die großen Verlage verlegen aktuell nur ihre eigenen Autoren, sie nehmen gar keinen neuen mehr auf. Also quasi, wir können dich nicht vermitteln. Ich hatte es dann nur bei einem ganz großen Verlag nochmal probiert, hatte aber dann schon parallel mit der Selbstveröffentlichung angefangen, weil ich so dachte, das wird nichts. Genau, und bin über die Entscheidung richtig froh, die getroffen zu haben, weil ich glaube, wenn ich in einem Verlag gelandet wäre mit diesem Nischenthema, dann hätte ich keine Hörbücher, ich hätte keine Übersetzungen. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt stehen würde.
Und du bist quasi einfach der Devise gefolgt, einfach machen. Einfach machen, einfach rausgehen und eben nicht auf die großen Player warten, sondern einfach selber großer Player werden. Und also wie gesagt, mit dem Pirat der Seifenblase hat's ja angefangen, ein Hörbuch zu machen. Aber du sagst ja selber, dass deine erste Bücherbandreihe ist ja auch zu hören, nicht wahr?
Ja, das ist auch sehr Zufall. Also diese ganze Karriere bei mir baut auf Zufällen auf.
Ich finde Zufälle sehr sympathisch.
Und war zur Veröffentlichung des zweiten Bandes das Schleswig-Holstein-Magazin bei mir und hatte einen kleinen Bericht gebracht. Und unter anderem hatte ich da Oliver Kring kennengelernt. Und er hatte mir damals eben schon versprochen, er spricht mir ein Band zum Zeitreisehaus ein. Er möchte eben gern auch mal Hörbuchsprecher die Erfahrung machen und möchte gern
mitwirken,
genau. Und so ist die Kooperation mit Oliver Kring entstanden. Mittlerweile hat er das dritte Buch eingesprochen. Das kam dieses Jahr raus. Und beim vierten Band ist er dran. Und ihm ist diese Buchreihe sehr ans Herz gewachsen. Ich habe ihm auch gesagt, rein vom Finanziellen kommt da nicht viel rum beim Hörbüchern. Aber er sagt, das ist ein Herzensprojekt, weil er einfach auch hinter der Buchreihe steht und die toll findet und deswegen auch weitermacht.
Nun hast du ja viele deiner Exemplare mitgebracht und die Covers sind alle Zeichnungen und ganz toll gemalt und laden auch ein in die Zeitreise. Wer hat denn diese ganzen Bände illustriert?
Also tatsächlich ist das ein Familienprojekt, weil meine kleine Schwester die Bücher illustriert hat. Und sie ist künstlerisch wirklich sehr, sehr begabt und hat sich bereit erklärt, mir da mit zur Hand zu gehen. Und die Bücher sind wirklich ganz toll geworden, die Cover.
Und hat deine Schwester die Bücher gelesen, als sie die Covers gestaltet hat? Oder wie ist sie zu den Covers gekommen?
Also meine Schwester wohnt in Köln und wir können uns ja nicht gleich immer über das Wochenende besuchen. So waren das eben ganz viele Online-Termine per Videokonferenz, in dem wir wirklich stundenlang zusammengesessen hatten, uns verschiedene Bilder rausgesucht hatten, uns versucht hatten, inspirieren zu lassen. Und auf dem Cover vom zweiten Band, das Zeitreisehaus der doppelte Patrick, gibt es eine optische Täuschung mit einem Brunnen. Weil der Titel sagt es ja schon, Patrick ist doppelt drin. Warum? Und als Vorlage für den Patrick Tempus diente George Clooney. Und meine kleine Schwester wollte die Konturen von George Clooney aufgreifen und ihn in die optische Täuschung setzen und hatte dann aber irgendwann festgestellt, sein Gesicht ist zu kantig. Es funktionierte nicht mit George Clooney. Also musste sie ihn ein bisschen abwandeln.
Jetzt haben wir George Wollatz mit auf dem Cover. Auf jeden Fall sind wir jetzt richtig neugierig und mir gehen auch 1500 Ideen durch den Kopf, Marie, wie wir beide noch durch die Schulen ziehen und du Lesungen halten wirst und wir das richtig groß aufziehen. Ich glaube, es wird großartig sein, denn ich bin aufgewachsen mit verschiedenen Büchern. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schulzeit war. Welche Bücher hast du gelesen? Also mir fällt, einer meiner Lieblingsbücher oder zwei Lieblingsbücher waren Obacht, der Besuch der alten Dame. Das war quasi der erste Krimi, den ich so durchgelesen habe. Aber ich habe auch viele andere Bücher gelesen, die ganz schrecklich waren. Und welches Buch ich noch ganz toll war, von Theodor Storm, Der Schimmelreiter, den haben wir auch. Ich hatte einen wunderbaren Deutschlehrer, der wirklich durch alle Genres geführt hat, aber wir haben sehr, sehr viel gelesen. Club der Toten Dichter hatten wir auch gelesen, was ich sehr toll fand. Aber ich habe eben, wie gesagt, auch viele alte Schinken gelesen. Und wie war es bei dir in der Schule?
Also ich war Deutschleistungskurs und musste deswegen ganz viel lesen. Ja, den fand ich aber gut. Ja. Also ich bin großer Fan von Goethes Sprache. Mhm. Ich finde, dass er sehr fortschrittlich ist und ich lese ihn heute noch gern, weil seine Ansichten sind sogar unserer Zeit noch voraus.
Nun bist du Autorin und du bist Spezialistin eigentlich für Lesemotivation. Was glaubst du, wie können wir unsere Kinder und Jugendliche wieder dazu bringen, mehr zu lesen?
Ich glaube, dass das ganz viel mit Vorleben zu tun hat. Also ich bekomme das auch zu Hause mit, wenn ich ich lese sehr viel und wenn ich in einem Buch gefangen bin, lese ich am Stück auch wirklich 3-4 Stunden. Und wenn mein Kind natürlich mitbekommt, Mama liest 3-4 Stunden, greift es auch eher zum Buch als jetzt zum Handy oder zur Spielekonsole. Also das bekomme ich wirklich high life zu Hause mit, dass es viel damit zu tun hat, wie man selber zu Büchern eingestellt ist. Ich kann meinem Kind ja auch nicht vorbeten, du musst jetzt unbedingt Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen und selber mache ich das gar nicht.
Und wieder stellt man fest, wir Menschen sind Modelllerner. Mit allem ist es so. Es ist nicht nur mit Lesen so, es ist auch mit Nahrungsaufnahme so. Es ist mit, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir respektvoll miteinander umgehen. Somit ist eigentlich immer unser Kind unser Spiegelbild. Deswegen, Marie, sei so lieb und such eines aus. Und wir freuen uns gleich, dir zu lauschen. Ich würde euch jetzt fragen, habt ihr einen Wunsch? Aber ihr könnt leider nicht mit abstimmen. Insofern, da werde ich euch in den Shownotes alle Bücher von der lieben Marie verlinken. Und liebe Schulen, lieber offene Kanal, wenn ihr das hört und Marie gerne einladen wollt, auch ihre Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und ansonsten auf abstarten.com. Nun dürfen wir gespannt sein auf einen Auszug von der lieben Marie aus ihrer Bücherreihe Das Zeitreisehaus.
Ja, es wird im doppelten Patrick eine Geburtstagsfeier geben und aus der lese ich jetzt vor. Goethe und ein Punk. Henriette, Henriette, aufwachen, Geburtstag, Geschenke, Party! Bei den Worten ihres Bruders schreckte Henri jäh aus dem Schlaf. Ich bin Henri, du Idiot, und ich will ausschlafen, murmelte sie und vergrub ihr Gesicht in ihrem Kissen. Später am Frühstückstisch war sie immer noch nicht richtig wach. Hannes stattdessen wuselte um sie herum und packte bereits seine Geschenke aus. »Ein neues Skateboard!« Mit diesem fuhr er vergnügt pfeifend in der Küche herum. »Und du, mein Schatz, möchtest du nicht auch schon etwas auspacken?« fragte Frau Tempus ihre Tochter, während sie ihr einen Kuss auf die Stirn drückte. Henri überlegte kurz. »Geburtstag? Geschenke?« Irgendwie war ihr das gar nicht so wichtig. Sie hatte auch bereits vergessen, was sie sich zu ihrem Geburtstag gewünscht hatte. Neugierig nahm sie dann doch ein Geschenk ihrer Eltern entgegen. Das Päckchen war um einiges kleiner als das von Hannes. Ein Skateboard konnte es deshalb schon einmal nicht sein, dachte sie erleichtert. Vorsichtig packte sie das Geschenk aus. In ihm war eine kleine Schachtel. Neugierig blickte sie ihre Eltern an. »Na, mach schon auf«, strahlte Herr Tempus seine Tochter an. Henri öffnete die kleine Schachtel und in ihr befand sich eine Kette. Sie holte die Kette heraus. An ihr war ein Medaillon als Anhänger befestigt. »Du kannst es öffnen«, flüsterte Herr Tempus. Henri öffnete das Medaillon. Auf der einen Seite befand sich ein Bild ihres Vaters gemeinsam mit seiner Schwester Anna. Auf der anderen Seite war eine Gravur zu sehen. Sie lautete »In Liebe W.V. Goethe«. Henri sah ihren Vater erstaunt an. »Diese Kette hatte ich zu meinem 18. Geburtstag von meinem Patenonkel bekommen. Ich trug sie stets bei mir. Anna hatte übrigens das gleiche Medaillon. Sie sollte uns daran erinnern, einander niemals zu vergessen. Da ich es immer bei mir trug, ist es mit in diese Zeit gekommen. Ich gebe es heute an dich weiter. Du erinnerst dich, dass ich sagte, Walter von Goethe war mein Patenonkel? Siehst du hier?« Und er zeigte dabei auf die Gravur. »W. von Goethe«, murmelte Henri laut. »Ja«, ihr Vater seufzte. »Aber Papa, die Kette gehört doch dir und ist deine einzige Erinnerung an deine Schwester Anna.« »Nein, Henri, die Erinnerung ist hier.« Herr Tempus zeigte mit seiner Hand auf sein Herz. »Und sie lebt in dir und Hannes weiter. In den letzten Tagen wurde mir noch einmal mehr klar, dass ihr die Nachfahren der Familie Winter seid. Wenn ich dich ansehe, dann sehe ich Anna in dir. Und ich gebe dir heute das Medaillon weiter, damit es dich daran erinnert, woher du kommst und warum du so bist, wie du bist. Anna hat das Theater auch immer sehr geliebt. Sie hat Walter verehrt. Er hat ihr das Klavierspielen beigebracht.« Er strich seiner Tochter liebevoll durch das Haar. »Sie hat sich auch nie etwas aus Jungs gemacht. Ganz im Gegenteil. Unsere Eltern zogen sie damit auf, dass sie irgendwann einem Klosterorden beitreten würde. Sie hat viel gelesen, und dann kam eines Tages Patrick in unser Leben. Heute würde ich sagen, sie war ihrer Zeit voraus, und Patrick kam aus der Zukunft. Dass die zwei sich ineinander verlieben würden, war somit vielleicht Schicksal.« Henri seufzte und sie überlegte, was das alles mit ihr zu tun hatte. Als ob ihr Vater ihre Gedanken lesen könnte, fügte er seinen Worten hinzu: »Du bist etwas ganz Besonderes, Henri. Du musst deinen ganz eigenen Platz in diesem Leben finden, und du wirst ihn finden, da bin ich mir sehr sicher.« Henri fiel ihrem Vater um den Hals und flüsterte ihm ins Ohr: »Danke, Papa.« »Hannes hat seinen Platz jedenfalls schon gefunden«, rief Herr Tempus freudig aus, als sein Sohn in der Küche auf seinem neuen Skateboard stand. »Jo, Papa, und aus dem Weg!« Er fuhr auf seinen Vater zu und um ein Haar hätte er ihn umgefahren. »Jetzt frühstücken wir erst einmal«, mischte sich Frau Tempus ein. Nach dem Frühstück stieß Beate zu ihnen, voll bepackt mit Deko für die Party. Sie hatte alles organisiert, was man für eine Geburtstagsparty mit dem Motto »History of Weimar« brauchen konnte. Angefangen von Kostümen aus dem Theaterfundus Büsten von berühmten Persönlichkeiten, Perücken, historischen Requisiten und Schmuck bis hin zu alten Wimpelketten aus den Stadtfesten der 80er Jahre war alles dabei. Alle halfen am Vormittag mit, das Haus zu dekorieren, und zum Schluss sah das Haus in der Gerberstraße wie ein historisches Museum aus. Überall gab es etwas zu entdecken. Gegen 17 Uhr sollten die ersten Gäste eintreffen. Hannes hatte jeden, den er kannte, eingeladen. Henry hatte nach seinen Erzählungen zum Schluss das Gefühl, die halbe Schule würde anwesend sein. Hannes hatte durch Recherchen für seinen YouTube-Kanal Skateboarding with History herausgefunden, dass es in Weimar in den 80er Jahren eine Punkszene gegeben hatte. Die Auswahl seiner Kostümierung für die Party fiel ihm daher nicht schwer. Seine wuscheligen Haare bearbeitete er in seinem Zimmer so lange mit Uhu-Kleber, bis sie zu einem Hahnenkamm nach oben standen. An einer alten Lederjacke seines Vaters brachte er ausgediente Skaterketten an, die er sonst an seiner Hose trug. In eine alte Jeans schnitt er Löcher und befestigte überall Sicherheitsnadeln als Schmuck. Frau Tempus half ihm dabei, seine Augen schwarz zu schminken, und kurz bevor die ersten Gäste eintrafen, sah er wirklich aus, als würde er der Punkszene der ehemaligen DDR entspringen. »Cool«, entfuhr es Herrn Tempus, als er seinen Sohn sah. »Ich glaube, wenn ich in den 80ern groß geworden wäre, ich hätte bestimmt genauso ausgesehen. Weißt du, in meiner Zeit, da war ich auch der Rebell.« Er umarmte seinen Sohn. »Yeah, Papa, ich weiß schon, Zuchthaus und so.« Hannes zwinkerte seinen Vater an. So nah hatte er sich seinem Vater noch nie gefühlt. Er hatte bisher immer angenommen, dass sein Vater in seiner Jugend immer ein Musterkind gewesen war. Umso mehr freute es ihn nun, dass sein Vater ihm doch ähnlicher war, als er dachte. Mehr noch, er fühlte sich von ihm verstanden. Frau Tempus sah ihren Sohn mit ein paar Tränchen in den Augen an. »Gott, ihr werdet so schnell groß!« Und auch sie umarmte ihren Sohn. »Familienkuscheln«, rief dieser. Doch Frau Tempus fragte zuerst, »Wo ist eigentlich Henry?« »Die müsste noch in ihrem Zimmer sein. Ich glaube, Beate ist bei ihr und hilft ihr mit der Perücke«, antwortete Hannes. »Perücke?«, fragte Frau Tempus erstaunt. Die drei schauten sich neugierig an, und als ob alle den gleichen Gedanken hatten, sprinteten sie gemeinsam die Treppe hoch und standen ein paar Sekunden später vor Henrys Zimmertür. Herr Tempus klopfte. »Dürfen wir hereinkommen? Wir sind neugierig.« »Aber klar doch«, erklang die Stimme von Beate. »Wir sind fast fertig.« Sie öffneten die Tür, und bei Henrys Anblick hielt sich Herr Tempus die Hand vor den Mund und flüsterte erstaunt, »Walter!« »Nein, Papa«, sagte Henry etwas irritiert, »Wolfgang, heute bin ich Johann Wolfgang von Goethe, der berühmte Dichter und Denker und nebenbei der Opa deines Patenonkels.« Sie trug eine weiße Barockperücke und einen Hosenanzug aus der Zeit des 17. Jahrhunderts mit Rüschen, Kniestrümpfen, kurzen Hosen und einen dunkelgrünen langen Mantel aus weichem Samt. »Eure Hoheit«, sagte Hannes etwas übertrieben und verbeugte sich tief vor seiner Schwester. »Guten Abend, Mephisto«, antwortete Henry und mit gekünstelt hoher Stimme. »Wo ist meine Feder zum Schreiben?« Beide kicherten. »Na, dann kann die Party ja beginnen«, rief Frau Tempus, und eine Sekunde später klingelte es auch schon an der Haustür. »Oh, ich glaube, die ersten Gäste kommen.« Später war die Party in vollem Gange. Hannes drehte viele Videos mit seinem Handy und schoss mit jedem Gast Selfies für seinen Social-Media-Account. Alle Gäste kamen verkleidet als historische Personen, wobei sich einige Epochen in einem Outfit mischten. Viele Mädchen trugen lange Kleider aus den jeweiligen Epochen. Die Jungs sahen aus wie Prinzen, aber es gab auch Bettler, Piraten und Henry meinte auch einen Vampir gesehen zu haben. Die Gäste bestaunten das Haus. Beate hatte das Geburtstagsbuffet zusammen mit Frau Tempus hergerichtet und es gab sogar eine Torte mit einem alten Uhrwerk als Motiv, symbolisch für die Zeit. Der Keller blieb natürlich verschlossen. Niemand der Gäste sollte ja das Geheimnis des Hauses entdecken, die Zeitmaschine. Henry wurde von kaum jemanden unter ihrer Kostümierung erkannt. Sie machte sich einen Spaß daraus, ihren Freundinnen aus der Theatergruppe weiszumachen, sie sei Henrys Cousin und anlässlich des Geburtstages zu Besuch in Weimar. Eine ihrer Freundinnen glaubte ihr die Geschichte sogar so sehr, dass sie heftig mit Henry zu flirten begann was Henry doch irgendwann sehr unangenehm war. Der Spaß flog allerdings auf, als Frau und Herr Tempus ihre Kinder nach vorn baten, um die Geburtstagstorte anzuschneiden. Somit war allen klar, dass Johann Wolfgang doch eigentlich Henry war. Das ist Paul, stellte später am Abend Hannes freudestrahlend Henry seinen Freund vor. Du weißt schon, der Paul, von dem ich dir erzählt habe, zwinkerte er ihr geheimnisvoll zu. Und Paul, der in seinem schwarzen Frack mit dazu passendem Zylinder steckte, grinste über das ganze Gesicht und fragte, Cola? Dabei hielt er zwei Gläser Cola in der Hand. Hannes verschwand mit einem breiten Grinsen und ließ Henry mit Paul allein. Diese lächelte verlegen und wünschte, ihre Kostümierung wäre nicht aufgeflogen. Hinter Goethe konnte sie sich gut verstecken. Blöd nur, dass nun jeder wusste, dass Goethe eigentlich Henry war. Sie ließ sich der Höflichkeit wegen darauf ein und unterhielt sich eine Weile mit Paul. Doch schnell musste sie erkennen, dass sie und Paul wenig Gemeinsamkeiten hatten. Er erzählte ihr von seinen neuesten Errungenschaften am PC und wie er zusammen mit Hannes die Videos für den YouTube-Kanal bearbeitete. Er schwärmte ihr vor, wie toll es doch sein musste, Hannes als Bruder zu haben. Offensichtlich war er ein großer Fan von Hannes. Und als er Henry fragte, warum sie sich als ein Mann verkleidet hatte, sie hätte doch auch eines der langen historischen Kleider tragen können, wie die anderen Mädchen auf der Party, war sie mit ihrer Geduld am Ende. Sie entschuldigte sich und verschwand zu Beate, die in der Küche für Nachschub am Buffet sorgte. »Na, flüchtest du vor deiner eigenen Party?« fragte diese, während sie saure Gurken in eine Schüssel füllte. »Nein, eher vor Paul.« Henry sank auf einen der Stühle am Küchentisch. »Paul? Wer ist Paul?« fragte Beate interessiert. »Ach, ein Freund von Hannes. War er nervt. Ich wäre lieber Goethe geblieben, statt wieder Henry zu sein.« »Na dann sei Goethe.« Beate gesellte sich mit der Schüssel saurer Gurken zu ihr. »Mag Johann Wolfgang saure Gurken?« Henry griff sich eine der Gurken und biss hinein. »Weißt du, Beate, 14 zu sein nervt. Die Mädchen reden nur noch über Jungs und übers Knutschen. Und mit Jungs kann man sich kaum noch normal unterhalten. Und eigentlich will ich lieber meine Tante Anna kennenlernen.« Sie holte das Medaillon hervor, welches an der Kette um ihren Hals hing, und klappte es auf. »Ob es Anna in meinem Alter ähnlich ging?« Beate sah sie mit sanften Augen an. »Ich glaube nicht nur Anna. Es geht vielen Mädchen in deinem Alter so. Mir übrigens auch. Ich war durch den Zirkus jede Woche in einer anderen Stadt. Dadurch konnte ich keinen richtigen Freundschaften eingehen. Aber ich habe den Zirkus wirklich geliebt. Er war mein Zuhause, meine Säule, obwohl wir immer woanders waren. Der Zirkus war da. Ich hatte dadurch immer eine Sonderstellung, zum Beispiel in der Schule. Ich war dadurch eben anders.« »Es ist also nicht schlimm, anders zu sein?« fragte Henry. »Nein, Henry, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Es ist etwas Besonderes.« »Danke, Beate. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ich danke der Zeitmaschine, dass sie uns zu dir gebracht hat.« Sie schob sich noch ein Stück Gurke in den Mund und stand auf. »Dann gehe ich, Hochwohlgeborene, jetzt wieder auf meine Party. Und wehe, mich nennt heute noch jemand Henry oder Henriette. Denn ich bin Johann Wolfgang von Goethe und eben anders.« Sie verbeugte sich tief vor Beate, die sie voller Stolz anlächelte, und bevor sie aus der Küchentür verschwand, sandte ihr Henry noch einen Luftkuss zu und flüsterte, »Danke, Oma.«
Mega! Können wir bitte weiterlesen? Wer jetzt Lust bekommen hat, Marie nicht nur zu hören, sondern sie auch leibhaftig zu sehen, wenn sie liest, kann Lesungen buchen. Also, liebe Schulen, ruft an, meldet euch und macht einen Termin klar mit der lieben Marie und schaut, dass sie einen gemeinsamen Termin findet, wo sie bei euch vorlesen kann. Marie wäre aber nicht Marie, wenn sie nicht Autorin, Verlegerin wäre. Nein, sie ist ja eben Schriftstellerin. Und dafür hat sie sich etwas ganz Tolles ausgedacht, was nächstes Jahr stattfindet. Marie, was ist es?
Ja, es wird ab 2. Februar einen Volkshochschulkurs in Wesselburn geben. Es ist ein Schreibkurs für Frauen unter dem Thema Female Empowerment. Das ist ein Projekt, was bei mir schon seit 4 Jahren in der Schublade liegt. Und ich hatte dieses Projekt schon mal mit zwei Autorinnen angefangen und wir hatten aber dann festgestellt, wir brauchen viel mehr Geschichten unter diesem Thema. Das heißt, was haben wir Frauen alles erlebt in dieser, ich nenne es jetzt mal Männerwelt, was für Geschichten gibt es da, wie kann man die zu Papier bringen, wie kann man die künstlerisch aufarbeiten. Und jetzt kam die Idee, das Ganze nochmal aufzugreifen in einem Volkshochschulkurs, einfach Teilnehmerinnen zu gewinnen, die Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen, auf Papier zu bringen und die auch Lust haben, Teil dann eines Buchprojektes zu werden, weil es soll nicht nur ein Schreibkurs werden, wo es eine Anleitung gibt, literarisches Schreiben, sondern es soll wirklich auch ein Buch aus dem ganzen Kurs entstehen.
Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt euch noch anmelden. Vielleicht ist es genau das Weihnachtsgeschenk, was eigentlich jede Frau vielleicht unter Weihnachtsbaum braucht. Oder gerade du, die das jetzt hört. Vielleicht ist das auch genau das Richtige für eure Mutter oder vielleicht für eure Schwester oder vielleicht für eure Tochter. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Frauen in dieser Zeit Geschichte schreiben können und dazu lädt die liebe Marie ein. Liebe Marie, vielen lieben Dank für deine Zeit und für dein wundervolles Buchensemble, was du hier mitgebracht hast. Und wir hoffen, bald dich auf dem roten Sofa zu sehen.
Oh, das wäre wirklich schön. Auch eine Buchverfilmung wäre irgendwann mal schön. Aber es sind so Träume, ne? Aber die man nicht aufgeben sollte.
Was du natürlich auch schon viel voraus hast, deine Bücher gibt es ja schon auf Platt.
Ja, das ist tatsächlich dem lieben Peter Neuber aus Meldorf zu verdanken. Auch wieder Zufall, der einen Artikel in der Zeitung gelesen hatte und sich ein Buch bestellt hatte und einfach angefangen hat, das zu übersetzen. Und ich hatte das durch Zufall mitbekommen, durch meine Lektorin, und habe mir das dann zuschicken lassen. Und so ist es dazu gekommen, dass es eben auch plattdeutsche Übersetzungen gibt. Die sind sehr zu empfehlen. Hinten im Impressum, oder in im Impressum nicht, im Nachwort, gibt es nochmal ein Glossar mit Übersetzungshilfestellungen. Und man kann halt die Bücher 1:1, deutsches Buch, plattdeutsches Buch, nebeneinander legen, um auch Plattdeutsch zu lernen.
Ich weiß, was ich zu tun habe. Mission angenommen. In diesem Sinne, wer Lust hat, vielleicht eben seinen Kindern auch die plattdeutsche Sprache näher zu bringen mit einem tollen Jugendbuch, der ist herzlich eingeladen, eben möglicherweise zwei Bücher in der Klasse zu haben, das eine so und das andere so ist, um die plattdeutsche Sprache nicht verloren gehen zu lassen und weiterzuleben. In einem Buch, was in einem Zeitreise, warte, mit einem Buch, womit man auf Zeitreise gehen kann und durch die Epochen der Zeit schlendern kann. In diesem Sinne viel Vergnügen dabei und danke, Marie, dass du hier warst.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.